Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag zur Nerdshow Nummer 2. Es freut mich, wieder hier dabei zu haben, den Carlo. Hallo, Carlo.
Hallöchen.
Und Manuel mit neuem Mikro.
Yay, endlich. Ich hoffe, dass ihr mich gut hört.
Ja, tun wir. Und Sebastian. Hallo, Sebastian.
Hallo.
Und sehr natürlich schön. Der Olli. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß an unserer letzten ASMR-Folge, wie Daniela das so treffend genannt hat. Grüße gehen raus, Happy Birthday.
Stimmt. Stimmt. Wann hatte Daniela? Daniela hat auch gestern,
heute,
ne?
Heute hat Daniela. Du hattest hat gestern.
Daniela. Stimmt, heute hat Daniela.
Du hattest gestern.
Ich hatte gestern.
Heute du hat siehst auch noch ein bisschen zerknittert aus, muss ich sagen.
Ja, ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen. Aber es war gut.
Na los, dann lass uns doch direkt reinstarten, wie immer mit News loslegen, oder?
Ja, bitte. Du hast da schon was vorbereitet, Carlo.
Aha, genau. Und ich habe mal mir die Mühe gemacht, einmal ganz kurz zu schauen, was gestern auf der ETHCC in Cannes abgegangen ist. Da hat sich die Ethereum-Community wieder getroffen und Butterlin hat so ein paar Dinge rausgehauen, die wir direkt mal zum Besten geben können. Einmal ist natürlich ganz großes Thema, er warnt eindringlich davor, dass Dezentralisierung so zum bloßen Schlagwort verkommt und hat so drei Prüfsteine aufgestellt. Walk-Away-Test. Also funktioniert das System noch, wenn die Entwickler verschwinden? Den Insider-Attack-Test, wie robust ist das System gegen böswillige Insider oder manipulierte Frontends? Und die Trusted Computing Base, also wie viele Codeteile müssen wirklich vertraut werden? Dann war noch ein großes Thema Privacy by Default. Dieses ganze Thema Null-Knowledge-Formalismus allein reicht nicht. Also standardmäßige Privatsphäre ist nötig und darf nicht nur so ein Zusatzfeature sein. Dann kritisiert er, da schlagen wir gleich eine Brücke, so ein bisschen diese Identitätsprojekte wie One-Per-Person-ID-Lösungen, Worlds von Sam Altman, Digital ID und so. Und er sagt, nee, eigentlich braucht man pluralistische Identitätssysteme, also Pseudonymität mehr schützen, dass ich auch jemand anders sein kann, wenn ich möchte. Und dann vergleicht er das Ganze noch so ein bisschen mit OpenAI und warnt halt, dass Krypto nicht den Weg von Closed-Source-Modellen wie bei OpenAI gehen dürfe. Stattdessen hilft nur wirklich echte Offenheit und Widerstandsfähigkeit. Das waren so meine Takeaways und ja, passend dazu habe ich nochmal geguckt, was gerade an den Börsen abgeht und irgendwie laden gerade die ganzen Wale ihre ETHs auf die Börsen. Könnte also sein, dass wir nochmal ein paar günstige Einstiegschancen bekommen.
Ja, das ist so... By the rumors, sell the news, ne?
Ja, aber glaubt ihr noch an Ethereum?
Ich bin Bulle.
Ich wurde das neulich gefragt.
Ich bin noch immer Bulle. Ich finde, das ist eine der Plattformen, auf der halt wirklich echtes Zeug passiert. Und gerade in jetzt so ruhigeren Phasen ist halt echt Builder-Time und da passiert wirklich viel.
Mhm. Ja, ich bin ja auch immer noch dabei, ne? Also natürlich ist jetzt wertmäßig Bitcoin ein bisschen nach vorne weggelaufen. Und diese ganzen internen Querelen bei Ethereum haben natürlich nicht geholfen. Ich verstehe auch, was er sagen will und so weiter. Und da hat er natürlich auch recht. Und gerade für so eine ECC sind das die richtigen Aussagen. Ja, ob wir nicht trotzdem sowas Worldcoin-mäßiges brauchen, weiß ich nicht. Würde ich sagen, ist schon nicht blöd. Ne? Eine wirkliche ID zu haben, wirst du halt wahrscheinlich davon andere generieren können müssen oder so, oder noch ein anderes System haben. Also wirst du wahrscheinlich zwei Sachen brauchen.
Ja. Habt ihr noch News?
Ja, also ich meine, es ist ja dieser Genius Act ist doch durchgelaufen, ja, mit den ganzen Stablecoins. Das ist auch für mich so ein bisschen so ein kleiner Indikator, dass Krypto irgendwo so eine gewisse Akzeptanz erreicht hat. Etwas, vor dem, glaube ich, wahnsinnig viele Leute waren. Ja, das ist, ich glaube einfach so, dass dadurch ein Schattensystem aufgebaut werden kann. Und dieses Schattensystem, was man irgendwie hat, wenn das irgendwie schief geht, ja, ich meine, wenn man jetzt den ganzen Stablecoin-Markt sich anguckt, jeder macht noch einen Stablecoin und hier gibt es auch einen Stablecoin und alle sind an den Dollar geknüpft. Und sie sind halt nicht hundertprozentig hinterlegt, sondern es sind irgendwelche wilden Konstrukte.
Aber müssen die nicht 100% hinterlegt sein mit dem Genius Act?
Ja, mit dem Genius Act glaube ich nicht, mit dem Mika schon. Also Mika ist ja was auf jeden Fall das erzwingt und was auch das Ganze sehr krass reguliert. Und Genius ist, glaube ich, so, es muss so weitgehend mit Dollar hinterlegt sein, aber damit du ja auch ein bisschen Geld verdienen kannst, kannst du ein bisschen was machen. Aber da schwimme ich gerade. Also da bin ich nicht hundertprozentig auf Spur. Aber so, wie verdient denn so ein USDC, so ein Circle Geld?
Ja, ich glaube, das Spannende ist, was ich gehört habe, ist ja der Punkt, dass Circle verdient ja darüber Geld, weil sie, ja, du bringst 2 Milliarden an Stablecoins raus, musst die mit 2 Milliarden Sachen hinterlegen, kannst damit Zinsen verdienen und die Zinsen gehen rein zu Circle. Und eine Beschwerde, die ich gehört habe, ist, dass einfach unter diesem Genius Act die Stablecoin-Anbieter diese Prozente nicht weitergeben dürfen. Weil das ist, was die Banken doof gefunden hätten. Weil es dann eine andere Möglichkeit gäbe, auch Zinsen zu kriegen, auch mit Stablecoins Zinsen zu kriegen. Und das dürfen sie nicht. Da musst du quasi echt Dollar irgendwie in der Bank geben, damit du Zinsen bekommst. Und du kannst das nicht in einen Stablecoin transferieren. Dann darfst du keine Zinsen mehr kriegen. Das ist so, wo du natürlich ein bisschen beschneidest, weil das bedeutet einfach, dass Circle das Geld alles selbst verdienen muss. Passt wieder zu so einer Trump-Idee, dass er natürlich will, dass die Stablecoin-Anbieter Geld verdienen. Ob das nebenbei nicht vergessen? Auch...
Aber warum will er das? Also das ist für mich so ein bisschen abgefahren. Ja, ich habe irgendwie gesehen, das Genius-Ding ist irgendwie durchgelaufen und einen Tag später hat irgendwie Morgan Stanley oder JP Morgan, ich weiß nicht, JP Morgan hat announced, dass sie einen eigenen den JPMD US Deposit Stablecoin für institutionelle Anleger. So, und Yannis Varoufakis, wer kennt ihn nicht, griechischer ehemaliger Finanzminister, sehr links, hat sofort irgendwie gesagt, so, ja, das ist so eine Zeitbombe in dem ganzen Genius Act, weil er sagte halt, jetzt wird Geld richtig krass privatisiert, jetzt werden die Schulden von Amerika nochmal völlig unübersichtlich. Weil wenn man irgendwie am normalen Geldmarkt irgendwie nicht mehr weiterkommt, dann macht man halt irgendwie schnell einen eigenen US-Dollar-Coin, hinterlegt den, kauft sich davon vielleicht als Sicherheiten, weil man sich so richtig hinterlegen muss, gegenseitig irgendwelche Papiere ab, die aber nicht unter Umständen nichts wert sind, mintet dafür echte US-Dollar, gibt die an Leute raus, die in the need of US-Dollar sind, so, und bedroht dann alle damit, wenn ihr das zurückhaben wollt, das geht nicht, das haben wir gar nicht alles gleichzeitig da, ja. Und dann fällt hier alles zusammen wie mit so einem Kartenhaus. Passt natürlich ganz gut
zusammen. Hatten wir schon, ne?
in die Finanzsituation. Also irgendwie so, ich will jetzt nicht links sein, aber he has a point. Wie ist eure Meinung dazu?
Na, wir hatten das ja schon mit so nicht 100% hinterlegten Stablecoins. Erinnert ihr euch noch so vor ein paar Jahren?
Yeah.
Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Wo es so wirklich um rein algorithmisch gebackte Stablecoins ging, die halt vorne und hinten nicht funktioniert haben, die komplett zusammengebrochen sind. Ist immer schief
gegangen. Hat nie geklappt.
Gibt's Frax noch?
Habe ich auch gerade überlegt. Wahrscheinlich kannst du es auf irgendeiner Shitcoin Dingens minden noch, keine Ahnung.
Ja, aber
also ja, ich habe generell keine Ahnung von dem Thema wirklich, sondern bin eher so, dass ich von draußen drauf schaue. Und für mich ist das ganz klar, die haben ein sehr hohes Defizit. Und so können sie sich das sicherstellen, dass irgendjemand noch die Staatsanleihen letztendlich abnimmt. Und so verlängern sie das ganze Thema. Aber im Prinzip, das System ist so nicht mehr tragbar und auf jeden Fall brauchen wir irgendwie eine Lösung. Vielleicht ist das, dass sie hoffen, dass durch AI irgendwie so große Produktivitätsgewinne in Zukunft kommen, dass sie das dadurch quasi jetzt einfach nochmal in die Zukunft strecken. Aber irgendwann brauchen wir irgendeine Art finanziell, also das Finanzsystem braucht irgendein Reset. Also zumindest meine Sicht drauf. Also weil das ist so nicht tragfähig. Wo sind wir gerade? 37 Billionen oder so Defizit. Jetzt haben sie das, die neuen Bill, die Big Beautiful Bill oder wie das Ding heißt, haben sie jetzt durchgewunken. Da kommen nochmal 4 Billionen on top. Sie haben versprochen, dass sie das im Prinzip nicht machen. Das ganze Doge-Thema war ja nur irgendwie ein Feigenblatt, wenn man mal ehrlich ist. Ja, das hängt schon, in meiner Sicht hängt das schon halt zusammen, weil sie auf jeden Fall da die nächsten Staatsanleihen jetzt da halt Abnehmer haben, weil wer will Staatsanleihen in Zukunft halt noch abnehmen? Ne? Die Großen sind China, die haben ziemlich gedumpt. Japan hat noch ziemlich viele, ein paar andere Länder noch, aber die werden auch vorsichtig sein. Und wenn sie aber Stablecoins durchdrücken, und dann auch, dann hast du wieder quasi US-Dollar-Stablecoins, die irgendwo wie so eine Art Reservewährung da sind und dann hast du eine relativ große Relevanz wieder. Und das ist, um das Spiel letztendlich sicherzustellen. Ja, aber das ist meine These, ich bin jetzt nicht da total tief drin. Das ist nur, was ich von außen beobachte.
Ja, aber das klingt schon logisch, ne?
An der Stelle muss man einfach
mehr Leute Abnehmer geben.
Dieser Mar-a-Lago Act, ne, das oder Masterplan, hatte ich, glaube ich, bei einem der letzten Male schon erwähnt, was Trump so in den ersten Tagen seiner Amtszeit gemacht hat, folgte ziemlich genau diesem Mar-a-Lago Akkord. Ich packe das mal noch mit in die Shownotes rein. Wer sich das angucken möchte, sieht so ein bisschen, welche Strategie er scheinbar wirklich verfolgt. Gibt es aber natürlich auch kritische Stimmen, warum das eigentlich genauso nicht funktionieren kann. Aber da führt ihr zwei für.
Nein, und wie ihr sagt, das Problem ist ja, dass ihr Big Beautiful Bill, auch in dem Big Beautiful Bill wird ja irgendwie alles gut, weil einfach irgendwoher immenses Wachstum kommt und so, ne? Wenn es halt nicht kommt, wird es halt nicht gut.
Also das ist das typische Kicking the Can down the road, ne? Das, was da letztendlich passiert. Sie finanzieren sich jetzt wieder auf Pump. Trump hat, keine Ahnung, vorgestern oder so getweetet, hey, das ist keine Neuverschuldung, wir werden alles wieder reinholen und zwar zehnfach, so ungefähr. Ja, das ist das typische Spiel. Das, was jetzt passiert politisch, deswegen müssen sie auch so viel Druck machen, ist natürlich, dass sie die Midterms sichern müssen. Ja, sie können da nicht ein total, also da kann es finanziell halt nicht so schlecht dastehen, das ganze Land. Deswegen muss man es aufplustern, aufpumpen. Letztendlich hast du dann, wenn das die 4 Billionen sind, hast du eine Staatsverschuldung von 41 Billionen. Ich weiß nicht genau, zu welchem Zeitpunkt das ist. Das ist, ich weiß es jetzt gerade nicht ganz genau, 130% des GDPs oder so. Ja, ich weiß nicht, wie das gehen soll.
Ja, da sieht man, dass der Manuel wirklich ein Nerd in der Richtung ist. Also Definition eines Nerds, ne, ist jemand, der sich besonders tief mit einer Sache auseinandersetzt. Das tun wir leider auf hunderten von Sachen, aber irgendwo merkt man, das ist echt genau dein Thema. Da bist du tiefer drin.
Ich sehe mich da persönlich gar nicht so sehr. Ich bin da einfach nur Spectator und lese das nur so ein bisschen und versuche da irgendwie meine... Aber also ich deswegen, das alles, was ich sage, ist nur so mehr oder weniger, ich bin da jetzt nicht tief in den Sachen drin. Bitte, da sind bestimmt noch andere viel mehr Nerds und können das viel, viel besser erklären.
Vielleicht da ein Aufruf an die Community, wenn ihr einen greater Plan habt oder einen krassen Insight, den ihr pressemäßig so noch nicht gelesen habt, ihr könnt ja feedbacken. Kommentiert uns vielleicht irgendwie auf die Folge und so weiter und so fort. Dann gucken wir.
Yes, yes. Dann mal zum AI-Thema langsam, oder? 12 Minuten, 13 Minuten schon und noch nicht über AI gesprochen. Was ist hier los?
Meine gute Güte. Aber über Krypto gesprochen.
Über Krypto war auch ganz wichtig. Warst ja letztes Mal so ein bisschen überrascht, Olli, was das ganze Thema Nachfolge, Smartphone-Nachfolge-Device angeht. Deswegen habe ich nochmal so ein bisschen recherchiert, was da jetzt eigentlich so gerade der Stand ist und was man weiß. Arbeiten ja einige dran, Meta mit ihrer Ray-Ban-Glasses und irgendwo Apple natürlich auch, was auch immer nach der Apple Glass dann kommen soll. Aber OpenAI ist natürlich das Riesenthema, die dafür 6,5 Milliarden die frühere Firma von Johnny Ive kaufen wollen. Gerade gesehen, dass das wieder vom Netz genommen wurde, weil es irgendeinen Rechtsstreit über das Thema, über den Namen gibt, I.O., whatever. Aber am Ende des Tages ist klar, die planen da Großes, wenn sie sich den Chefdesigner von Apple kaufen wollen. Also wirklich der Mann, der für das ganze UX-Thema, wie das iPhone aussieht, wie die Bedienoberfläche ist, wie das Ökosystem läuft, verantwortlich.
Der Johnny Ive hat sich schon sehr gut vermarktet, ne?
Definitiv, definitiv. Naja, und jetzt ist ein internes Memo von OpenAI geleakt. Geleakt, keine Ahnung, weiß nicht. Auf jeden Fall hat er sich danach auch nochmal mit seinem Bruder auf dem Podcast Uncapped vor die Kamera gestellt. Ja, wirkt alles wie so ein riesen Verkaufsvideo und sie bleiben sehr bubbelig und sehr, es kommt nichts wirklich ganz Konkretes raus, aber aus diesen kurzen Teasern kann man schon erahnen, dass das so eine Art dediziertes ChatGPT-Device werden soll mit einem sehr minimalistischen Interface und da wird Ivy natürlich auch sicherlich gute Hand anlegen, da bin ich mir schon ganz sicher. Fokus auf eine sehr direkte Interaktion, aber es sieht so aus, als wolle man weg von einem reinen Bildschirmchat hin zu einem Gerät, was so über Sprachinteraktion läuft. wenn ich mir das wünschen dürfte, dann hoffentlich auch eine Menge smarter Sensorik noch drin. Aber man hängt sich das anscheinend um den Hals und das wollen die 2027 schon so weit haben, dass es in Massenproduktion gehen kann und wollen 100 Millionen Stück direkt avisieren. Das wirkt natürlich erstmal schon wie der nächste logische Schritt, so in so einer AI-Revolution, aber Apple hat halt mit dem iPhone gezeigt, wie erfolgreich so dedizierte Hardware mit smarter Software auch sein kann. Und wenn OpenAI wirklich ein eigenes, elegantes Endgerät rausbringt, dann hat das natürlich Potenzial, den Alltag der Menschen wieder neu zu definieren. So ein Always-on-Assistant, der mit uns redet und zuhört, erkennt, was wir brauchen und dann ja direkt liefert, ohne dass man erst einen Browser öffnen muss. Die verkaufen das ein bisschen als das dritte Kerngerät. So neben Laptop und Smartphone soll das dann immer da sein. Erinnert mich so ein bisschen an Star Trek, ne? Die Pins aus Scotty Beam Me Up oder die Teile, aber ich erwarte schon viel von Ivy, nur ich bin nicht sicher, nur weil das jetzt Science-Fiction ist, dass die Menschen das auch wirklich wollen. Ich meine, die ersten Versuche so von Human-AI-Pin und wie ist der andere, Rabbit R1, mhm, ne, sind gnadenlos gescheitert. Klar, war auch früh und die hatten viel weniger Budget. Ich glaube schon, dass das technisch gehen wird, aber die Frage ist doch, wollen wir Menschen wirklich alles mitgeschnitten bekommen? Bei der ersten Google Glass gab es doch in San Francisco so Verbotsschilder in Cafés direkt, ne? Die Akzeptanz, ja, genau, wird da wahnsinnig schwierig. Und mein Punkt ist auch, ich brauche als Mensch doch eine Visualisierung. Ich kann nicht alles mit Sprache entscheiden. Finde ich auch mental viel zu kompliziert. Ich will beim Shopping von Kleidung doch auch mal was sehen. Also wenn das Ding kein Projektor oder Display hat, dann glaube ich, wird das auch wieder scheitern. Und
naja, die einzige Frage ist halt, ob es wirklich ein Personal Assistant ist. Ne? Ich habe gerade noch mal so gelernt, für eine persönliche Verbindung mit jemandem brauchst du Stimme. Das geht rein über Text nicht. Mhm. Das heißt, die können eventuell über Voice ein persönlicheres Gerät machen. Und das hat früher nicht funktioniert, weil du einfach eine scheiß Stimme hattest und das Ding nicht wirklich reden konnte. Und jetzt kann es dir wirklich antworten und wirklich reden. Und vielleicht überlegen sie wirklich, kann ich damit etwas bauen, was ein viel persönlicheres Ding ist, das gar nicht so für Einkaufen ist oder so. Oder du halt einfach dem Ding mehr vertraust, weil du sagst, naja, wenn das Ding sagt, ich kann das T-Shirt kaufen, dann kann ich das T-Shirt wohl kaufen. Ne? Also das ist schon spannend. Ob sie mit 2027 nicht ein bisschen spät sind, weiß ich nicht. Aber ja, ich erinnere mich an eine All-In-Folge, wo Jason Calacanis auch meinte, wenn irgendjemand so ein Gerät um den Hals hat und da nicht eine fette rote Lampe ist, die sagt, ich nehme auf oder nicht, haue ich ihm eine runter. Ne? Weil wir haben keine Lust, irgend so ein Gerät da zu haben einfach.
Ich meine, die ganze Diskussion hatten wir, wann war das? Ich rate mal 2011 oder so mit Google Glass, irgendwo da. Ne? Mhm. Das war ja auch so ein bisschen ähnlich. So, ich will mit keinem reden, der so ein Ding auf hat. Ich glaube, eine ganze, also damals, ne, das war die Diskussion. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen in einer anderen Zeit, aber trotzdem wird es da enorme Widerstände geben. Ich weiß nicht, wie gut die Meta-Brille jetzt wirklich ankommt, wie viele Leute die tatsächlich nutzen. Die sieht ja schon ein bisschen mehr aus wie so ein normales Produkt und viele würden das auch gar nicht erkennen. Genau. Aber ja, also soweit ich das weiß, ist das sogar, wenn du irgendwas aufnimmst, ohne dass du das Einverständnis hast, ist sogar in Deutschland strafbar. Ja, du kannst nicht einfach rumlaufen und einfach alles aufnehmen, soweit ich das zumindest weiß. Also ein 1-zu-1-Gespräch kannst du sicherlich nicht aufnehmen. Keine Ahnung, wie das dann gemacht wird. Das wäre auch nicht das erste Mal, dass so eine technologische Innovation am tatsächlichen Nutzer und Use Case scheitert. Das ist ein Stück weit auch vielleicht eine Silicon Valley Bubble, wo eigentlich schon das ganze Thema Privacy ja ad acta gelegt ist. Die Age of Privacy is over. Sowas hört man immer wieder. Das ist, wenn zumindest in Europa erlebe ich das zumindest jetzt gerade noch nicht. Und da wird es enorme Widerstände geben. Aber wenn sie sowas auf den Markt bringen können, hat das schon halt Potenzial und das ist schon die richtige Kombo. Und die Frage ist der Mehrwert, den wir alle kriegen, dadurch ist der so viel besser als das, was wir dadurch verlieren. Dadurch setzt sich ja häufig auch letztendlich so eine technologische Innovation durch. Spannend finde ich, dass das eigentlich der teuerste Acquihire aller Zeiten ist, wenn man da drauf schaut, weil die haben überhaupt kein Produkt. Soweit ich das zumindest nachvollziehen kann, vielleicht irgendwelche Prototypen oder so. Die Company hat rund 55 Leute. Genau. Was war die Bewertung? Fast 7 Milliarden, 6,5, 6,7 oder so.
6,5.
Genau, 55 Mitarbeitende. Also ich meine, ich weiß nur, WhatsApp war, die hatten ja ein richtiges Produkt, richtig Traction und so. Mhm. Und die waren, was waren die? Viermal so teuer oder so? Dreimal so teuer, dreieinhalbmal so teuer.
Mit, aber noch weniger Leute, die waren nur paar 20.
Ja, genau, weniger Leute. Aber also Pre-Product, crazy.
Ja, absolut. Das kann Marvel, halt nur sein, Marvel weil Johnny Ive so cool, ne?
Ja. Ja. Ja, und aber, also klar, die ist halt eine Riesenwette und die wissen auch, dass natürlich hat Apple das auch auf dem Schirm, natürlich hat Google das auch auf dem Schirm. Apple hat jetzt kein AI-Backing, keine Ahnung, ob die Anthropic kaufen werden oder nicht oder was sie da jetzt letztendlich machen werden. Die müssen da irgendwas tun. Aber Google ist natürlich prädestiniert, sowas auf den Markt zu bringen. Die haben natürlich jetzt nur nicht die Historie, solche Produkte gut auf den Markt gebracht zu haben in der Vergangenheit.
Genau, aber da gab es diverse Rumors oder diverse Leute, die gesagt haben, ein Apple muss sich eigentlich in Anthropic oder irgendwas kaufen, um...
Ja, also strategisch, was würdet ihr machen? Ich meine, wenn ihr jetzt da CEO von Apple wäret, ihr habt diesen Zug komplett verpasst, natürlich, dann können sie da eine Blendgranate reinschmeißen, die Deep Reasoning, Deep Thinking oder wie auch immer das dann heißt, dieses Paper, wo sie gesagt haben, das meiste ist noch irgendwie falsch und so weiter. Aber die wissen auch, dass das ja besser wird. Das wird ja nicht schlechter. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt, ist das halt in einem Entwicklungsstadium. AI wird sich rapide weiter verbessern. Die haben auf jeden Fall dann absolutes Anschlussproblem.
Was sagt der Deutsch dazu?
Naja, also, eine Sache, die mich mal total wundert, ist, wie hart die weiter basteln. Also, und wie, was die für Sachen machen. Das ist so, man hätte ja sagen können, bei OpenAI, als sie jetzt irgendwie ChatGPT rausgebracht haben, wir fokussieren jetzt einfach nur darum, dass die Modelle irgendwie besser werden und bauen halt das Ökosystem, wo du dich als Entwickler dran flanschen kannst. Und dann bau du doch die Apps, dass sie da unbedingt in den B2C-Markt oder in so einen anderen Markt rein wollen, wie so ein iPhone. Das ist schon, das wundert mich. Meine These dazu, die sehr gewagt ist, auch immer so ein bisschen, ich sage mal, wahrscheinlich haben die schon irgendwas richtig Gutes, was einfach noch nicht so richtig feasible jetzt ist, wo sie aber wissen, aufgrund der Trajectory von Hardware, das wird irgendwann feasible sein. Deswegen arbeiten sie da auch so hart dran. So, ist das alles jetzt schon gut? Also, ich habe gestern mit meinem 7-Jährigen irgendwie so ein bisschen ChatGPT back and forth gemacht und der ist irgendwann total ausgerastet, weil es irgendwie, wenn du anfängst zu sprechen, hört das Ding ja auch sofort auf, was zu machen, dann irgendwie, also er hat sich sehr unverstanden gefühlt. Also diese ganze Voice-Interaction, die ist noch far from good. Kriegen die bis 2027 vernünftig hin? Ich denke ja. Ich denke, sie haben das auch schon, aber nicht halt real-time und nicht at scale, sondern das funktioniert wahrscheinlich bei denen im Labor. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie das schon wissen, dass sie das schon sehen können und dass sie dafür einfach was bauen. Und ich könnte mir vorstellen, ganz viele von den Sachen gehen halt in der Sekunde weg, wo du einfach einen massiven ökonomischen Nutzen hast. Irgendwie mit dem Bedenken, dass du die ganze Zeit mitgeschnitten wirst und so weiter und so fort. Also wenn das Ding so funktioniert wie so ein kleiner Mini-Me-Assistant, der echt mir viel Arbeit abnimmt, werden die Leute das kaufen wie geschnitten Brot.
Das Ding bei allem, was ich gesehen habe in der Vergangenheit, auch mit Alexa und so, als die kamen, ne? Früher hieß es, ich stelle mir doch kein Mikrofon ins Wohnzimmer, ne? Sobald das convenient wird und irgendein Mehrwert drin ist, wo man sich bei Alexa jetzt echt drüber streiten kann, aber dann sind die Leute wie blöd und denken sich, oh, kein Problem, let's go, nehmt meine Daten.
Ja. Sehe ich auch ja, so. Dann das zum Thema irgendwie, ob man jetzt ein Device, also ob man einen Bildschirm braucht oder nicht. Du hast doch einen Bildschirm mit deinem Handy irgendwie, da hast du doch auch schon die ChatGPT-App, läuft doch da auch schon drauf und dann sagt der Assistant dir.
Second Device, Second
Screen. Ja, genau, ja. Ich habe dir das irgendwie geschickt. So, wenn da jetzt vielleicht dann auch noch ein paar Sachen, wenn da auch eine Brille rauskommt mit Augmented Reality und so, dann bist du halt nur so ein Intermediär. So, und das wird einfach wirklich viel verändern. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, wenn ich Schuhe kaufe, kaufe ich mir ganz gerne die New Balance Sneaker, die 574er. Ja, das ist mein Schuh. Und wenn ich das irgendwie verhindern könnte, dass ich ständig mir raussuchen muss, wo gibt's den jetzt am günstigsten und dann meine Adresse und sonst was hinterlege, weil der Spread ist echt krass. Zwischen 69 Euro und 130 Euro kann ich für den gleichen Schuh bezahlen. Und das ist wirklich der gleiche Schuh. Das ist nicht irgendwas anderes. So, ja.
Okay.
Und ich kann das einfach an Assistenten delegieren, der einfach sagt, ja, okay, Sebastian, ich bestell dir das Ding. Bald in deiner Post. Vielleicht schickt er mir doch irgendwie so.
Hier, die Frage ist ja, also der Use Case verstehe ich, aber die Frage ist, brauchst du dafür ein Third Device? Ja, das ist so ein bisschen das Ding, was sind die Use Cases wirklich? Und dieses Device ist always on, so wie ich das zumindest verstehe. Ich glaube, da sind schon einige Herausforderungen auch noch mit Energie, dass ich die nicht irgendwie alle 3 Stunden aufladen muss und so. Mhm. Also ist schon, also
da werden Chips für gebaut werden, die darauf optimiert sind, da mache ich mir wenig Sorgen. Also da spielt die Zeit für uns, ne? 2027.
Aber sind wir da schon? Also ich kenne jetzt gerade noch keine anderen Devices, die das tatsächlich energiemäßig gut
das können. Das Videostreaming wird hart, aber Audio, glaube ich, geht ganz gut.
Hast du recht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Finde ich guter Punkt. Kann ja auch einfach die ChatGPT-App sein. Allerdings ownen sie das Ökosystem da nicht so geil, ne? Da musst du halt immer eine App aufmachen für und ansteuern. So
ja, aber auf dem neuen Gerät nicht mehr, ne? Auf dem neuen Gerät werden sie das Ding unter Kontrolle haben wieder.
Ja. Und vielleicht ist es auch einfach so, dass sie jetzt feststellen, Leute, wir sind so unmenschlich viel Geld wert mittlerweile, wir müssen in andere Märkte rein, sonst funktioniert das nicht.
Oh, da habe ich noch eine News vergessen. Wenn ihr in OpenAI investieren wollt, Robinhood hat gerade veröffentlicht, dass sie jetzt...
Oh, das ist auch
schon. Ja, ihre Secondaries tokenisieren. Genau,
tokenisieren jetzt OpenAI, SpaceX und all die Dinger, wo man sonst nicht rein kann. Kannst du dann also 200 Assets haben sie da genommen, die man dann VOS, Aktien oder ETFs handeln kann, auf so einer Ethereum Layer 2 Plattform.
Aber ohne Autorisierung der jeweiligen Firmen und so weiter. Exakt, es sind alles irgendwelche Finanzprodukte, die das irgendwie... Also,
exakt. Ne? Soll abgesichert sein, dass die tatsächlich entsprechende Assets dagegen halten. I don't know.
Nein, also ich glaube da 100%, Robinhood könnte sich das nicht leisten, so ein Produkt zu launchen und dann irgendwie zu failen, dass das nicht wirklich auch die Secondaries sind. Plus, es gibt eine Menge Leute, die Aktienoptionen irgendwie eingesammelt haben, die sagen, oh, die Bewertung ist so YOLO, die gebe ich jetzt mal ab, einfach um ein bisschen Cash in the Bank zu nehmen. Das hat sich ja.
Sie sagen, es soll 1:1 gedeckt sein.
Genau, überleg mal, irgendwelche Mitarbeiter, die irgendwelche Stock Options an OpenAI bekommen haben, seit irgendwie, die haben ja 7 Jahre lang, haben die ja gar nichts gemacht und haben eine Menge Stock Options bekommen. Und da ist einfach sehr verführerisch bei den Bewertungen jetzt gerade einfach zu sagen, ich nehme mal ein paar Chips vom Tisch. So, aber die Frage ist,
aber es wird das noch größer? Es gibt einen Bericht von OpenAI, dass sie sich explizit distanziert haben und gesagt haben, das ist nicht OpenAI Equity.
Fair enough, aber erinnert ja nichts also dran, ne, wenn das echte
Backing dahinter liegt. Auf CNBC kann ich noch verlinken. Ne?
Ja, Robinhood ist aber groß genug, die werden das machen. Genau, also die werden da auf jeden Fall, das wird ja schon irgendwie einen Plan haben, die würden das gar nicht so veröffentlichen jetzt, aber das läuft jetzt auch auf ETH, kommen eine ganze Reihe anderer Sachen, die da sind. Das ist doch letztendlich auch, wir hatten vorher die ETH-Diskussion, glaubt ihr dran oder nicht, wenn da auch so große Player darauf bauen, das wird jetzt erstmal nicht weggehen.
Naja, aber es läuft auf einem Layer 2 ETH, ne? Ist jetzt nicht ein Layer 1 ETH.
Ja, trotzdem,
ja, du hast ja noch andere schon Sachen. Indirekt. Stripe, wir können ja alle bekannt sein, was ist, wenn Stripe nochmal genauer announced, wie ihr ganzes Stablecoin-Backend läuft. Die haben ja auch ein Backend komplett auf Crypto-Rails, um Sachen hin und her zu schicken. Das Lustige ist halt, wenn Robinhood wirklich über irgendein Special-Purpose-Vehicle OpenAI Shares gekauft hat und jetzt OpenAI Shares hat und die auf die Ethereum-Chain tut und die handelbar macht, dann ist das halt ein mini kleiner Float und dann steigt dieser Preis ins Unermessliche, ohne dass die restlichen Shares, ne, wenn dann ein wirklicher Float rauskommt. Also wenn sie wirklich alle gebackt haben, dann kannst du einfach nicht kaufen.
Ja, je nachdem, also wenn du halt so diesen Nvidia-Effekt hast, ne, dass super viele Retail-User sagen, oh, das geht noch weiter nach oben.
Ja, genau. Ne? Die haben vielleicht nur 100 Shares,
Leute, vielleicht haben sie 200 Shares. Video gucken. Ich hoffe, dass alle Leute, die den Podcast hier auf YouTube gucken, auf jeden Fall zurückspulen zu Minute 27,50, wo Sebastian 10 Minuten lang gähnt. Echt, Leute, seit wann sprechen wir 9 Uhr morgens eigentlich? Wir müssen das wieder in den Abend legen. Das ist,
man kann ja ein Bier dabei trinken. Weil ich habe irgendwie durch die Hitze mit 2 kleinen Kindern, unser Rollo ist geschmolzen. Ja, das heißt, wir konnten auch, ja, ist kein Witz, also private Dinge. Unser Rollo ist einfach geschmolzen, literally. Da haben sich irgendwie 2 von den Dingern haben sich einfach vereint. Ja, so heiß ist es geworden. Und es ist natürlich kaputt gegangen irgendwie. Jetzt konnte man nicht lüften. Das war so abartig heiß, dass die Kinder einfach so abwechselnd im 2-Stunden-Takt zu uns rübergekommen sind und gesagt haben, ich kann nicht schlafen, mir ist so heiß, ich bin geschwitzt, das Bett ist nass vom Geschwitzt sein, jetzt habe ich Durst, jetzt muss ich Pipi. Ich habe einfach nur 3x2 Stunden max geschlafen. Das ist nicht das gleiche wie 1x6.
Das ist mal ein Satz, dass du trotzdem dabei bist heute.
Ja.
Ja.
Okay, Leute, wir haben beim letzten Mal gesagt, wir wollten mal unseren ganz persönlichen Point of View auf KI legen. Wo stehen wir gerade?
Ich habe noch ein News-Thema. Habt ihr diesen ganzen Transfermarkt mitgekriegt, dass die da so 100 Millionen, dass Meta 100 Millionen geboten hat für so einen 28-Jährigen?
Nee. Ja, Meta hat immens viel Geld und hat gerade announced, was sie für ein neues Team haben und so weiter. Die haben immens
geboten
viel Geld
und ausgegeben. Bezahlt, oder?
Ja. So ein Fußballer kostet 80 Millionen und so ein AI. Super
Signing-Bonus, ne?
Signing-Bonus, ja.
Fuck. Signing-Bonus.
Ja, also da würde ich gerne mal verstehen, was das wirklich heißt. Ob das ein Signing-Bonus ist und der kann in 2 Wochen wieder kündigen und kann das Geld behalten. Sicherlich nicht. Ne?
Ja, wahrscheinlich.
Four-year vesting, one-year cliff.
Also spannend, wenn man sich die anschaut. Ich glaube, das sind, ich weiß nicht, jetzt 14 Leute oder so, die da irgendwie durch die Medien gegangen sind. Die meisten sind aus China. Also sind auf jeden Fall alle mit ausländischer Herkunft. Irgendwie 8 sind aus China und so. Und
kriegen die überhaupt ein Arbeitsvisum bei Trump?
Das ist genau das nächste Thema. Also das ganze AI-Thema ist auf internationalen Experten gebaut, in den USA zumindest. Total spannend oder ironisch oder wie auch immer. Aber ja, die haben sicherlich ihre Visa. Aber sehr viel, was im Silicon Valley passiert, sehr viel, was in AI passiert, ist nicht aus originär amerikanischen Köpfen entstanden. Und das ist natürlich das, was das Silicon Valley auch halt ausmacht. Deswegen ganz sicher wird es da auch nach wie vor, werden die sehr stark für diese ausländischen Fachkräfte kämpfen. Spannend ist dann noch gewesen, dass jetzt in Frankreich, so wie ich das verstanden habe, die ersten US-Wissenschaftler, die defunded wurden, in Frankreich jetzt nach Frankreich gekommen sind. Ich glaube, dass wir da noch einiges anderes an Wellenbewegung sehen. Also total spannend, was das so für Nacheffekte hat. Let's see.
Ja, und da ist auch, ich weiß nicht mehr welche, eine deutsche Firma, ich habe leider vergessen welche, hat einen amerikanischen Head of Product von einer anderen Riesenfirma als CTO eingestellt und haben gesagt, wir haben 6 Monate gebraucht, den nach Deutschland zu kriegen, weil er halt irgendwelche Visa-Dinge aus Amerika brauchte. Dann war das Ding in Amerika zu, dann mussten sie mit irgendwelchen Politikern reden, um das irgendwie hinzukriegen, wo sie sagen...
Aber okay, lag das an Deutschland oder lag es an den USA?
Ich war mir nicht ganz sicher, müsste man nochmal rausfinden. Gerne kommentieren, nochmal die Links schicken, wer immer hier zuhört. Ich glaube, es lag an dem amerikanischen Office unter anderem, weil da Dokumente im Original sein mussten, die er im Original haben musste und die nur da bekommen hat, um dann zu schicken. Also war so eine Mischung aus Deutschland und Amerika. Deutschland brauchte die Originaldokumente. Die Originaldokumente bekamst du nur an irgendwelchen Stellen in den USA, die irgendwie 6 Monate Wartezeit haben. Also ist so ein Mischmodell. Das mit dem in der Welt rumziehen, das ist nicht ganz so wahnsinnig einfach, wenn du in dem anderen Land auch wirklich arbeiten willst.
Ja, ich hab gerade mal ausgerechnet, was der Acquihire von OpenAI gekostet hat von I.O. Und die haben auch 118 Millionen pro Mitarbeiter letztendlich bezahlt. Also einfach nur, das geht alles dann doch in die ähnliche Richtung.
Die haben es ja davor auch schon gemacht. Die haben so viele Leute bei DeepMind abgeworben. Ne? Ist jetzt ja nicht, dass es jetzt so wahnsinnig neu ist.
DeepMind habe ich auch ausgerechnet, 6,7 Millionen pro Mitarbeiter. Also und Oculus 20 Millionen. Mitarbeiten. Also ich habe ganz kurz eine Übersicht hier gemacht.
Ja, also es gibt schon spannende Acquihires da draußen, ne?
Ja, aber das zeigt mir, dass es dann doch irgendwo manchmal dann eine Secret Source gibt und ich kann das so verifizieren, weil ich habe jetzt bei einem mittelkomplexen Feature am Wochenende habe ich mal 3 Git-Branches in meinem Projekt aufgemacht und habe mal Gemini versus Claude versus Codex laufen lassen. Alles jeweils immer mit der teuersten Pro-Subscription und dem bestverfügbarsten Modell.
Gemini hat verloren.
Gemini hat witzigerweise die beste UI hergestellt, aber partout das Ding nicht zum Laufen gekriegt. Also ich habe dann irgendwann das Projekt nach, glaube ich, 2 Stunden Fehlermeldungen posten und 10 Millionen Tokens habe ich dann irgendwann gesagt, Gemini, lass gut sein.
Lass es gut sein.
Ja. Lass gut sein. So, dann Claude hat das eigentlich schon ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Aber halt so gefühlt war der sehr nagging. Also die ganze Zeit zurückfragen, hier, soll ich dies machen, soll ich das machen und so. Man musste auch noch relativ viel beischleifen und auch da so back and forth. Also da war so meine, also irgendwie also ganz, ganz banale Sachen, ne? Erst hat er die, also die, das internationale Ding, was wir gerade entwickeln, das heißt, es muss lokalisiert sein, hat er die Lokalisierungsstrings vergessen, dann hat er irgendwie die Buttons nicht wirklich schön gemacht, dann habe ich gesagt, mach mal die Buttons schön, dass sie aussehen wie richtige klickbare Buttons und dann nicht immer nur Search steht, ja, so mitten im luftleeren Whitespace-Raum. Dann hat er so Buttons drumherum gemacht, danach waren die Lokalisierungsstrings wieder weg, wo ich gesagt habe, ey, das hatten wir doch vorhin schon mal, kannst du die bitte wieder dran machen, wo du dir denkst so, also, ja, kommt einem vor wie...
Seine Kontext verliert, ne?
Ja, so overcoffeinated Junior.
So. Ja, aber das hatten wir ja gerade, wir hatten ja gerade eine Podcast-Aufnahme auch mit Timo rund um, hier einmal der Mitgründer, rund um seine ganzen Spielereien mit AI. Und wir mussten halt schon feststellen, am Ende brauchst du einen sehr guten Produktmanager, der sehr genau erklärt, was du haben willst. Und eigentlich brauchst du noch einen sehr guten Architekten, der sehr genau im Vornherein erklärt, wie das ganze Ding aufgebaut sei und was so Pflichtelemente sind, weil dieses im Nachhinein Fixen geht zu 90% schief.
Das
macht super schief. Oft Sinn, von vorne wieder anzufangen, ne? Mit genau. einer besseren Spec.
Und Codex hat echt die Nase vorn. Also Codex macht irgendwie so out of the box.
Codex ist immer von wem?
Von OpenAI.
Okay.
So, und das Einzige, was schade ist an Codex, ist der Workflow, weil du halt dieses Web-Interface benutzen musst, um in das beste Modell zu kommen. Das heißt, du musst halt irgendwie alles in deinem Git-Repository so zurechtbiegen. Dann musst du halt irgendwie sagen, jetzt mach mal. Und dann kriegst du irgendwann, sagt er dir so, soll ich jetzt einen Pull-Request stellen? Und dann musst du dir den angucken. Und wenn dann irgendwas nicht ganz richtig ist, so, ja, der vergisst dann auch manchmal, dass er irgendwelche Style-Klassen oder hat nicht irgendwas gerade gemacht oder korrigiert irgendwas. Und dann ist das Icon außerhalb von so einer Box. Dann ist der Turnaround halt nicht so wie bei Claude, wo du einfach sagst, fix das mal und dann ist das irgendwie 1000 Tokens danach besser, sondern das dauert dann immer ewig, weil der dann in der Cloud so eine Compute mit Docker irgendwas herstellen muss das ganze Setup zusammenbauen und so. Das dauert dann, also jeder Turnaround dauert mehrere 10 Minuten, also 20 Minuten in der Regel. Und das ist, sagen wir mal, für mal eben schnell was iterieren, ist das irgendwie untragbar. So, weswegen ich jetzt zu so einem, und da kommen wir vielleicht schon in die Use-Case-Section, zu so einem, also das, was ich bei Claude richtig gut finde, ist der Plan-Mode. Das ist so, wenn ihr Claude aufruft, könnt ihr so Shift-Tab drücken, dann könnt ihr so ganz stumpf einfach sagen, was ihr so ungefähr machen wollt, dann macht euch Claude erstmal einen Plan. Dieser Plan eignet sich auch hervorragend, um den bei Codex und bei Gemini reinzutun. Da auch nochmal zu sagen, weil der macht dir dann die einzelnen Schritte. Also ja, ich würde hier eine HTML-Datei anlegen, würde hier ein bisschen JavaScript schreiben, würde dies machen, wenn dir schon ein paar Sachen davon nicht gefallen. Oder wenn du das Gefühl hast, der overengineert an irgendeiner Stelle, kannst du auch sagen, ja, hier, make it simpler, das ist zu kompliziert. Passt erstmal diesen Plan richtig gut an. Danach executest du nur diesen Plan mit Codex. Und das Resultat bearbeite ich dann nochmal danach wieder mit Claude, wenn ich einfach so UI-Polishing machen will. Das ist so mein Workflow. Nur, ich sehe, dass mich das schneller macht. Ich sehe noch nicht, dass mich das ersetzt. Aber
ersetzen bin ich mittlerweile auch nicht mehr so dabei. Schneller machen für Prototypen und so, ja. Und auch gar nicht mehr so mit Angst um Senior-Leute. Weil du musst es halt gut beschreiben können, ne?
Ja, ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Also ich glaube, dieser ganze Hype über Abundance und alle werden arbeitslos und so, das wird noch deutlich länger brauchen, als wir das jetzt gerade glauben. Wahrscheinlich wird es sowieso anders kommen. Oder was heißt wir glauben, als es davon aus dem Silicon Valley posaunt wird. Warum? Die haben natürlich auch eine eigene Agenda. Die wollen das posaunen. Und warum glaube ich das? Letztendlich, ich glaube, dass wir sehr viel schneller etwas Funktionierendes haben oder scheinbar Funktionierendes haben. Aber das habt ihr auch schon gerade gesagt, die Kosten verschieben sich in das ganze Thema Maintenance rein. Also das, was ne, früher war 80-20, also 80% der Kosten Produkt bauen und dann irgendwie Maintenance-Kosten nachher. Und das ist, glaube ich, jetzt vielleicht sogar andersrum. Die Gesamtkosten, die gehen vielleicht runter, aber wir können sehr schnell, können wir Sachen letztendlich bauen. Also jetzt einfach nur mal auf die Softwareentwicklung geschaut und das wirklich zu maintainen, wird, glaube ich, sehr, sehr aufwendig werden. Natürlich können wir dann glauben, okay, wir haben dann da irgendwelche Agenten rumlaufen, die Dokumentierung nachziehen, die irgendwie Bugs fixen, die irgendwie Maintenance-Aufgaben machen, aber die werden dir dann auch regelmäßig die Sachen zerhauen und es wird noch eine ganze Zeit brauchen, bis das richtig ist. Auch wenn ihr jetzt sagt, weil ihr da tagtäglich auch mit zu tun habt, dass quasi es lohnt sich mehr, das dann nochmal komplett neu zu machen mit besseren Specs. Genau das ist ja das Thema. Und du baust nicht eine Applikation jedes Mal neu, vor allem nicht, wenn das eine Produktionsapplikation ist. Deswegen die These, die ich nach wie vor habe, und das gilt aber für die meisten Berufe, ist, das frisst sich langsam rein von unten. Im Prinzip der Praktikant, der wird dann dadurch ersetzt, beziehungsweise du brauchst nicht mehr so viel Praktikanten, dann ist der Werkstudent, dann ist der Juniorentwickler und dann ist die Frage, wie weit kann es da letztendlich hochgehen. Es wird aber nicht so sein, dass es dann wieder zurückgeht. Das haben wir ja bei allen Tech-Wellen gesehen. Also irgendwann wird es sich in der Skill-Hierarchie quasi weiter hocharbeiten, hochfressen. Und dann wird es auch irgendwann erfahren ersetzen. Das wird aber noch ziemlich lange dauern.
Guck mal, da war das erste AI-Statement. Das ist dein.
Ja, das zweite. Töfter, wir hatten ja schon Sebastian und wir haben ein zweites.
Meine Güte. Jetzt bist du dran, Carlo.
Ja, okay. Also für mich, ich habe so den Eindruck, auf dem Markt geht's gerade zu wie auf so einem überfüllten Tech-Festival irgendwie. Alle rennen rum wie aufgescheuchte Hühner, keiner weiß genau wohin, aber alle haben das Gefühl, wow, hier geht gleich was richtig Großes ab, ne? Aber also kurzfristig betrachtet, so jetzt gerade, sehe ich einfach ganz viel Spielereien, ne? Alle bauen irgendwie Demos, kleine Tools, Side-Projects, so nach dem Motto, guck mal, was ich Cooles mit AI machen kann. Aber so richtig produktiv und tief integriert in den Alltag ist das alles noch nicht. Also vorhandene doofe User-Experience wird mit KI nur etwas augmentiert und wir sind noch in dieser AI als Gimmick-Phase. Aber mittelfristig, ich sag mal so in den nächsten 1-2 Jahren, ändert sich das, denke ich, schon komplett. Also da wird AI nicht mehr nur der Spoiler am Auto sein, sondern schon eher Motor. Geht so ein bisschen darum, mit AI wirklich zu arbeiten, Prozesse zu bauen, dass AI wirklich komplette Dinge übernehmen kann, um die ich mich wirklich einfach nicht mehr kümmern muss. Aber wie du eben gesagt hast, ne, dafür braucht es auch Souveränität an vielen Stellen, die heute noch fehlt. Und das tun heute aber erst wenige, also dass man wirklich ein Ziel vorgibt und das System baut dir dann den ganzen Workflow oder sogar ein ganzes Produkt. Ich glaube, AI wird so eine neue Schicht zwischen Idee und Umsetzung, ich sage immer Roboterarme für alle. Ja, und dann langfristig betrachtet, das klingt jetzt wild, aber ich glaube wirklich, dass AI irgendwann so eine Art Betriebssystem fürs Denken wird. Also nicht nur Tool oder Assistent, wie wir das gerade so sehen, sondern so eine Art Spiegel, Sparring-Partner, mit so einem PIN oder was da rauskommt, vielleicht dann auch so eine Art Co-Bewusstsein. Ne? Und dann sind wir schon an dem Punkt, dass wir definieren, was ist eigentlich Intelligenz? Und dann, Spoiler vom letzten Mal, ne, was heißt das dann für uns, Mensch zu sein? Aber das Krasse ist, wir haben ja noch gar keine Ahnung, wie sich das anfühlen wird, weil wir hatten sowas noch nie. Ne? Kein Gerät, keine Software, keine Technologie hat für uns bisher mitgedacht. Und ich glaube schon, das wird alles verändern.
Okay. Ja, ich würde sehr vorsichtig sein, dass den Begriff Bewusstsein da reinzunehmen. Also Bewusstsein, das ist, glaube ich, schon noch was anderes. Aber ist natürlich schon interessant, wenn irgendjemand ganz viel Gedächtnis quasi hat und weiß, okay, was habe ich da letzte Woche gemacht an dem und dem Termin mit der und der Person? Oder was war letztes Jahr? Welches Geschenk habe ich der Person zum Geburtstag geschenkt und so weiter? Und man das direkt at your fingertips. Co-Bewusstsein bin ich enorm vorsichtig. Da ist vielleicht aber auch, habe ich eine andere Menschsicht als das zumindest
im Silicon Valley. Also
ich sehe Mensch, ne? weniger als Gedächtnis, Maschine.
Gedächtnis, Erinnerung, ne? Also Bewusstsein eher im Sinne von, ich erinnere mich noch daran, ne? Es ist mir noch bewusst, aber ein eigenes Bewusstsein bin ich dabei, das ist natürlich nur simuliert hier.
Dann mache ich noch kurz, weil ich muss ja auch ein Statement abgeben, offensichtlich. Ich bin so ein bisschen auch dabei, dass wir, glaube ich, so ein bisschen, also so Gartner-Hype-Cycle sind wir gerade so richtig schön oben. Das wird nochmal ein bisschen crashen, weil wir alle schon festgestellt haben, um wirklich erfolgreich zu sein, brauchen wir noch ein bisschen. Und dementsprechend müssen wir da noch ein bisschen weiter gucken. Und ich glaube, wir werden nochmal so ein bisschen Erwachen haben, dass es nicht alles löst. Ne? Also auch jetzt, wir haben am 15. haben wir so ein Reality-Meeting mit Kunden und so weiter, wo wir einen unserer Kunden haben, der hat mal ein bisschen genauer erzählt, was sie mit der AI dann wirklich machen. Und keiner davon braucht 1000 Chips und sonst was. Ne? Die machen ein paar APIs, die machen ein paar Kleinigkeiten, da ist noch gar nicht so wahnsinnig viel. Da bin ich noch echt gespannt, wann das Sachen wirklich verändert. Dementsprechend kommt da nochmal so ein Sobering, würde ich behaupten.
Ja, kennt ihr denn alle schon den Begriff Context Engineering?
Nee, was ist denn jetzt Context?
Das ist der neue heiße Scheiß. Prompt Engineering ist out, Context Engineering ist in. Also ein Tweet von
Context Engineering?
Ja, also die sagen halt, also Prompt Engineering ist ja nur das eine Ding, sondern damit du so Foundation Models richtig useful machst, musst du eigentlich den Kontext gut bestimmen. Und das ist auch meine Erfahrung beim Entwickeln von AI-Produkten mit Foundational Models, also ohne dass man selber Feintuning oder sonst was macht, ist, dass es eigentlich super spannend ist, was gibst du dem Prompt noch an Hintergrundinformationen, um das Ding smarter zu machen. Also wenn du einfach in einem LLM sagst, hier ist ein Termin, kannst du mal für mich einen Termin aushandeln, ist halt ein bisschen langweilig. Von einem Blogpost von Phil Schmidt, der hat dazu relativ viel gemacht, kann ich auch in die Shownotes packen. Aber wenn du halt sagst, hier ist ein Termin, kannst du mal für mich einen Termin schedulen mit jemand anders. Das ist übrigens mein Kalender von dieser Woche. Das ist irgendwie meine Historie mit demjenigen, mit dem ich mich treffen möchte. Das ist der grobe Projekt. Da gibst du ganz viel Kontext. Und ich glaube, diesen Kontext gut zu engineeren, das ist ein Key-Skill, was absolut unterschätzt wird. Das ist das nächste Programmieren.
Context Engineering, okay, siehst du wieder, aber das passt ja zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass du am Ende, wenn du ein Programm haben willst, brauchst du eine gute Produkterklärung, du brauchst gute Architektur und so weiter. Desto besser du erklären kannst, was du haben willst, desto besser ist der Output. Mhm. Wir nähern uns schon wieder gleich den 50 Minuten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Use Case.
Jetzt hast du nichts über Peter Thiel
unbedingt
erzählt. Ja, genau. Der Manuel wollte noch was über Peter Thiel erzählen.
Also ich kann da kurz, ich habe gestern einen Post zugemacht, weil ich habe sein Interview mit der New York Times, habe ich mir jetzt angehört, das war Ende Juni, irgendwie 28. Juni oder so, ist das rausgekommen, hat ein paar Wellen gemacht und ich wollte gerne nicht darüber lesen, was andere denken, sondern wirklich mir das anhören, weil ich Primärquellen mag und bin irgendwie dann doch, ich fand das ziemlich bizarr irgendwie, war erstaunt, dass jemand sich hinsetzt, auch mit sehr intellektuellen Tiefe, die ihm zumindest zugesagt wird und da doch relativ unzusammenhängend oder zumindest für mich nicht logisch schlüssig da seine Thesen vorgetragen hat. Ich fand den Interviewer eigentlich auch ganz gut, der ganz gute Fragen gestellt hat und auch dagegen gehalten hat. Und wenn man sich mit New York Times hinsetzt, weiß man auch, welche Fragen kommen, natürlich. Es ging um Politik und so weiter, das war alles verhältnismäßig unspektakulär. Der trägt ja seit einigen Jahren schon das Thema Antichrist der ist ja relativ religiös, durch die Szene. Und ich war da gar nicht so bewandert mit, was das eigentlich heißt und habe das jetzt zum ersten Mal verstanden. Also er meint damit, dass er hatte Angst vor einer Weltregierung, so wie die UNO zum Beispiel, die Sachen reguliert für alle. Und er sieht den Antichrist als eine Person, eine Greta Thunberg ähnliche Person, die vor der Technologie warnt und Regulierung der Technologie im Prinzip pusht. Und also das erstmal fand ich eine interessante Formulierung, wo er dann aber auch irgendwie das nicht gesehen hat, dass er mit Palantir ja eigentlich diese Weltregierung, so ein Thema ja eigentlich halt selber baut. Und das war, fand ich, ganz, ganz interessant.
Auf LinkedIn hast du das gepostet.
Erster Antichrist.
Genau. Genau, also dass er eigentlich selber über einen Antichrist spricht. Also es hat ziemliche Wellen gemacht, mein Post auch jetzt. Das Spannendste, was dann aber kam, war die Frage, einfach so beiläufig eigentlich von dem Interviewer, ja, aber wir sind uns doch alle einig, dass die menschliche Rasse fortbestehen soll. Und dann kam einfach nur eine Pause erstmal von ihm. Und das war doch eine etwas zu lange Pause. Und dann war nochmal die Nachfrage und dann war wieder eine Pause und dann nochmal. Und dann hat er gesagt so, yes, yes. So, aber das klang nicht wie aus tiefster Überzeugung.
Ja, aber nicht alle.
Genau.
Genau, also das ist aus dem ganzen Transhumanismus raus und so weiter. Vielleicht machen wir da nochmal eine andere Folge. Ich bin da doch relativ kritisch zu, wenn ich ehrlich bin. Also, weil dann bist du wieder ganz nah bei dem Thema, was heißt eigentlich Mensch zu sein? Gut, also um es einfach kurz zu machen, schaut euch das Interview an, hört euch das Interview an, wenn ihr da irgendwie Interesse habt, geht zu der Primärquelle. Vielleicht habe ich da auch was anders gesehen, wie auch immer, oder was falsch gesehen.
Was war denn für dich der krasseste Insight, den du noch nicht vorher hattest? Also, wo du sagtest so,
Ich habe schon einige Sachen gehört von ihm und da wirkt er immer so ein bisschen konsistenter. Ich fand es sehr inkonsistent, sehr wenig, also das ist die intellektuelle Größe aus dem Silicon Valley, really? So, ich war tatsächlich erstaunt, wie rumgestottert wurde, wie da gestammelt wurde und wie wenig kohärent sein Weltbild ist. Und er hat noch nicht mal versucht, empathisch zu wirken und zu sagen so, hey, I'm here to fix humanity oder irgendwie sowas. Das war überhaupt nicht Thema, sondern ihm geht es alles viel zu langsam Und meine Interpretation ist, der hat einfach total Angst, dass er irgendwann stirbt. Dass alles, was er sich da aufgebaut hat, an Geld und so weiter, an seinen Besitz, dass es irgendwann er nicht mehr da hat. Das war meine Erkenntnis. Inhaltliche Erkenntnisse habe ich verhältnismäßig wenig. Das ist so das Typische, was man so hört. Letztendlich, ich glaube nach wie vor, das ist jemand, der durchaus an einem autoritären Staat Interesse hat selber. Ich glaube, dass er durchaus, ne, alles, was da Dark Enlightenment aus der Ecke kommt, dass das schon eine philosophische Untermauerung ist von dem, was er auch postuliert. Ja, aber da können wir noch mal irgendwann anders zu sprechen. Vielleicht sprechen wir mal über ein paar spannende Themen, praxisnahe Themen. Und zwar AI-Use-Case ist ja immer die Frage, die ich euch gerne am Ende stelle. Euer Top-Use-Case der letzten Wochen.
Gut, alright. Dann muss aber der Sebastian anfangen, weil der muss, glaube ich, gleich gehen.
Ja, ich muss Let's gleich go. Weg. Aber habe ich nicht schon genug zu besten gegeben? Du hast ja
einen Use-Case schon gegeben, stimmt.
Konnte ich okay. Ich habe auch noch eine andere Kleinigkeit. Es gibt so ein Tool dazu, das heißt RepoMix. Damit kann ich irgendwie mein ganzes Repository mit Code, kann ich so in ein riesiges File mir zusammen mixen lassen. Das kann ich dann zum Beispiel einem Model mitgeben als Kontext, damit es halt versteht, was eigentlich das Projekt macht. Ja, so. Hm. Das ist ganz cool, wenn du mal irgendwie ein Open-Source-Model ausprobieren willst. Und das soll auch mal was programmieren. Und das hat aber jetzt nicht die Möglichkeit, irgendwie auf dein Repository easy zuzugreifen.
Okay, ist nicht mein Top-Use-Case, aber den letzten, den ich jetzt gemacht habe, ein Kalorienzähler-GPT. Nicht, dass es da schon welche gäbe, aber keiner hat mir gepasst. Der fragt am Anfang nach dem Grundbedarf, merkt sich den. Und dann kann ich täglich, wird er resettet, mein Essen und Sport angeben. Der zählt das so grob zusammen mit den Infos, die ich ihm halt gegeben habe. Ist schon ziemlich genau tatsächlich. Und gibt mir nach jeder Eingabe immer die Restkalorien für den Tag aus. Und am Ende der Woche, wie viel Kilo mehr oder weniger das jetzt bedeutet haben könnte. Aber mein Haupt-Use-Case ist, kann ich mir am Ende des Tages den Gin noch erlauben oder nicht.
Crazy. Ja, cool. Man muss ja Ziele haben im Leben, genau. Genau. Ja, finde ich gut. Ich habe bei der Hochzeit, auf der ich gerade war, abgenommen. Es gab einfach mehr zu trinken als zu essen und es waren längere Nächte als gedacht und es war sehr viel Tanzen. Dementsprechend, man kann das auch einfach forcieren.
Das ist also dein AI-Use-Case, ja?
Ja, das ist also, genau,
einfach mein Use-Case offline.
Einfach offline ist meiner. Genau, ich habe doch ein Use-Case. Einfach offline sein. Einfach mit realen Menschen, das, was wir schon gesagt haben, das wird immer wichtiger werden, mit realen Menschen ganz, ganz viel Zeit verbringen. Ich habe kaum mein Handy in der Hand gehabt. Das war echt geil.
Gut, dass wir diesen Podcast machen, sonst hätte ich auch keine realen Menschen heute gesehen.
Siehst du?
Wenn auch digital. Manuel, dein Use-Case.
Ja, mein Use Case, den wir tatsächlich nutzen und der total geil ist, den ich euch unbedingt empfehlen kann, ist, also in jeder Company der Pirate-Gruppe machen wir das jetzt, ein Business Coach. Und zwar so ein Top-Level Business Coach und wir machen da ein Gem zu. Also in Gemini machen wir das, erstellen Gem, geben so viel Kontext rein, wie wir irgendwie können. Wir haben also einen Folder pro Company, wo wir alles, Financials, Kontoauszüge, alles Mögliche drin haben. Genau, Context Engineering, all den ganzen Kontext reinmachen. Wir haben da unsere ICPs, also die Kundenprofile und so weiter drin. Und dann stellen wir tatsächlich Fragen. Und wir haben jetzt Strategie-Workshops gemacht. Also was würdest du empfehlen für? Und wie wir das machen, ist nicht, wir tippen nicht, sondern wir nehmen dann einfach auf, also wirklich ein Transcript aus entweder aus Google Meet selber oder halt mit einer Sprachrekorder-App und knallen das komplette Transcript irgendwie uneditiert rein als Antwort. Und das ist verdammt gut. Es ist wirklich verdammt gut.
Das finde ich total empfehlen. Ist das DSGVO-konform?
Ja. In unserem Fall schon.
Schön, Werner, das hat Spaß gemacht.
Na, dann ist doch gut. Dann haben wir doch sogar mit einem wahren deutschen Podcast mit der DSGVO geendet. Das finde ich sehr gut. Und wir sind bei 53 Minuten, haben wunderbare Themen angeschlossen, haben hoffentlich diesmal keinen zu wild atmenden Menschen hier drin und haben es gerade noch geschafft, mit Sebastian zusammen zu enden. Jungs, es war mir wieder eine Freude. Ich lade das gleich mal wieder hoch und freue mich aufs nächste Mal. Es war grandios. Danke für eure Themen.
Ganz großes Kino. Merci. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.